Römer 7. Hoffentlich nicht in der Erfahrung. Römer 7 ist meines Erachtens, wo Paulus versucht, Römer 6 umzusetzen in seine eigene Kraft. Das ist der Schlüssel von Römer 7, ist eigene Kraft. Und es sind einige Schlüsselwörter da, Begriffe in Römer 7. Und ein natürlich ist das Gesetz. Ist interessant, wie Paulus das Wort Gesetz in Römer 7 benutzt. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in der Bibel es gibt sieben verschiedene Gebrauchsweisen von dem Begriff Gesetz. Es gibt das Gesetz Mose, und zwar die 10 Gebote. Dann gibt es das Gesetz Mose allgemein, also das ist das moralische Gesetz, das Gesetz der Stiftshütte oder des Priestertums, wenn ihr das so. Und dann gibt es bestimmte, wie man das sagen, Gesellschaftsgesetze. Gott hat an alles gedacht. Ja, da schließt auch so Essgewohnheiten ein und alles Mögliche. Dann gibt es das Gesetz Mose, was die 5 Bücher Mose beinhalten, also die ganze 5 Bücher Mose, wird auch das Gesetz genannt. Dann für das gesamte Alte Testament, das ist auch ein Begriff, was benutzt wird, das Gesetz. Dann gibt es das Gesetz, was das innere Gesetz, dein Gewissen. Es gibt das Gesetz, also das allgemein, das generelle moralische Gesetz, nicht das Gesetz Mose, sondern, sagen wir so, das Gesetz der Liebe. Und es gibt das Gesetz hier in Römer 7 speziell, ein Naturgesetz. In Römer 7, wenn Paulus das Wort Gesetz benutzt, dann meint er das moralische Gesetz, meinetwegen speziell 10 Geboten, und ein Naturgesetz. Das ist sehr wichtig zu wissen, sonst kommen wir in Schleudern, wenn er über zum Beispiel das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist natürlich nicht ein Gesetz Gottes, ein Gesetz, moralisches Gesetz, du sollst sündigen, sondern das ist ein Gesetz wie das Gesetz der Schwerkraft. Es ist ein Prinzip, eine Regel für das Leben. Okay? Es geschieht in der Regel. Und der andere Begriff ist das Fleisch. Auch sehr interessantes Wort in der Bibel. In dem Englischen gibt es eine Übersetzung, die an für sich sehr gute Übersetzung ist, lässt sich vor allem sehr leicht lesen. aber sie haben echt Schwierigkeiten mit dem Wort Fleisch gehabt und deswegen haben sie das verschiedenst übersetzt. Sie hätten es einfach allein gelassen. Das Wort Sachs wird übersetzt korrekt das Fleisch. Und das Fleisch, Sie haben das in der New International Version der englischen Bibel, haben Sie das übersetzt, mal sündige Natur, mal gibt es verschiedene Dinge, aber eigentlich ist die beste Übersetzung von Sachs Fleisch. Und Fleisch bedeutet Mensch. Das ist Gottes Begriff für den Menschen. Es ist nicht gerade ein Kompliment, sondern das Fleisch, wie wir schon gehört haben, das Fleisch besteht aus Leib und Seele. Diese Einheit, ohne Gottes Eingreifen in unserem Leben, das ist das Fleisch. Der Mensch unabhängig von Gott, das ist das Fleisch. Und hat nichts mit einer sündigen Natur zu tun. Okay? Es ist nicht, weil wenn du das denkst, dann hast du Schwierigkeiten, wenn du liest, das Wort wurde was? Fleisch. Was bedeutet das? Das Wort ist ein Mensch geworden. Das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, der ewige Sohn Gottes, ist ein Mensch geworden. Er hatte einen Leib und eine Seele. So, Jesus ist Fleisch geworden. Was bedeutet das? Er erniedrigte sich selbst nicht in unsere sündige Natur. Jesus hatte keine sündige Natur, aber er hatte Fleisch. Amen. Und Leben im Fleisch bedeutet nicht Leben in der sündigen Natur, sondern es bedeutet Leben in deine eigene Kraft, in deinen Mitteln. Und das ist Römer 7. Viele diskutieren, wo und wann ist Römer 7, von welcher Erfahrung, weil interessanterweise Paulus schaltet um, mitten in diesem Kapitel, er hört auf zu sagen, wir und unsere, und fängt an zu sagen, ich und meine. Ja? Und in diesem Kapitel, da fragt man, in welchem Zeitraum meint Paulus, was ist das? Ist das bevor seine Bekehrung, nach seiner Bekehrung? Er ist eigentlich egal, es ist Paulus im Fleisch. Und du wirst gemerkt haben, dass dein Fleisch vor deiner Bekehrung und nach deiner Bekehrung immer noch dasselbe Fleisch ist. Habt ihr das gemerkt? Ja. Das Fleisch ist das Fleisch, ob es christliches Fleisch oder heidnisches Fleisch ist, jüdisches Fleisch, arabisches Fleisch, deutsches Fleisch, alles Fleisch ist Fleisch. Und das ist alles. Und so, das Fleisch von dem heiligsten Heiligen ist genauso schlimm wie dein und meins. Das ist für mich sehr ermutigend, dass Paulus, selbst der Apostel Paulus, der heilige Paulus, wie er genannt wird, sein Fleisch war nicht besser als meins. So, das gibt mir Hoffnung. Aber es zeigt mir auch, es gibt mir keine Hoffnung für mein Fleisch. Und deswegen habe ich aufgehört, in meine eigene Kraft das zu tun, was eigentlich Gott nur durch seinen Geist tun kann. Okay? Na, gestern haben wir gesehen, dass wir schon Verantwortung haben. Nicht, dass Gott will, dass wir einfach uns setzen und sagen, ja, ich kann nichts, in meine eigene Kraft tun. Ja. Gott muss es tun. Und das ist einfach meine sündige Natur. Das ist mein Fleisch. Und Gott muss es durch mich tun, sonst wird es nicht getan werden. Denn es sind Dinge, die wir tun müssen. Gott wird nie für uns Entscheidungen machen. Okay? Paulus sagt, Gott ist in uns, Gott wirkt in uns zu wollen und zu vermögen nach seinem Wohlgefallen. Aber die Sache ist, er will nicht in uns. Das ist kein deutsches Wort, nur, also, aber ich wollte das sagen, um das zu betonen. Er tut nicht das Wollen. Er macht keine Entscheidungen für uns. Was er tut, er wirkt in uns und er beeinflusst uns, damit wir das Richtige wollen. Aber das Wollen wird er nicht übernehmen. Wir müssen die Entscheidungen treffen. Das wird Gott nicht nehmen, das darf nicht der Teufel übernehmen. Das ist ein Bereich in deinem Leben, das wirklich reserviert ist für dich. Gott will das nicht antasten, der Teufel kann das nicht antasten, selbst der Teufel kann keine Entscheidungen für dich treffen. Wenn er könnte, dann würde er. Wenn es nach ihm ginge, dann würden wir alle besessen sein. Aber es geht nicht nach ihm. Wir sind diejenigen, die die Entscheidungen machen. Und wir werden lesen in Römer 7, wie Paulus sagt, das Wollen ist bei mir vorhanden, das Vermögen oder das Vollbringen tue ich nicht. Okay? Aber wichtig ist, das Wollen ist bei uns vorhanden. Wir können die Entscheidungen machen. Aber die Entscheidungen allein sind nicht ausreichend. Und wenn wir die Prinzipien von gestern nehmen und versuchen, sie in eigene Kraft umzusetzen, dann haben wir manche Prinzipien vergessen. Okay? Und deswegen, meine persönliche Meinung ist, dass Paulus die Römer 7 Erfahrung gemacht hat, vor und nach seiner Bekehrung. Ich persönlich, ich habe nur die Römer 7 Erfahrung nach meiner Bekehrung gemacht. Wisst ihr warum? Weil vor meiner Bekehrung habe ich überhaupt kein Verlangen gehabt, das Gesetz Gottes zu halten. Habe nie, nicht einmal darüber nachgedacht. Aber nach meiner Bekehrung habe ich mich ausgestreckt, um wirklich ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und sehr eifrig bin ich immer wieder auf die Nase gefallen. Ja, das ist Römer 7. Okay? Das ist Römer 7. Aber auch noch eine Sache, bevor wir einsteigen in dem Fleisch von Römer 7, ein Wortspiel, aber bevor wir wirklich sehen den Inhalt von Römer 7, ich möchte euch sagen, dass Römer 7 nicht das Ende der Bibel ist. Und normalerweise in der Bibelschule mache ich immer, wenn ich in Römer 7 komme, dann mache ich immer Römer 7 und Römer 8 am selben Tag. Dann nehme ich 2 Stunden hintereinander, damit wir nicht zum Mittagessen gehen mit Römer 7 in den Magen, sondern damit wir alle einen guten Appetit haben, mache ich auch Römer 8. Ja, aber ich mache heute Römer 7 und wir werden sehen, was Peter nach mir macht. Okay, aber was gut zu wissen ist, ist, dass Römer 7 nicht endet mit in Jesu Namen Amen. Bis zum nächsten Sonntag. Ich habe in meine englische Bibel am Ende von Römer 7 habe ich geschrieben, lies weiter, Bruder, es wird noch besser. Und ich habe mich entschlossen, nie meine stille Zeit mit Römer 7 zu enden. Ich lese immer mindestens die ersten 15 Verse in Römer 8, bevor ich meinen Tag richtig anfangen kann. So, wenn ich in meiner stille Zeit mich befinde, textmäßig in Römer 7, dann lese ich etwas weiter, weil tatsächlich wird es besser. Römer 7 ist nicht das normale Christenleben. Aber Römer 7 werden Christen normalerweise erfahren. Jeder, der sich ernsthaft ausstreckt nach Gott und wirklich um ein heiliges Leben zu führen, wird und muss erfahren. Und die meisten von uns kriegen das nicht total im Unterricht rein. Wir müssen das hautnah erfahren, dass wir in unsere eigene Kraft nichts zu bieten haben in Bezug auf dem Leben vor Gott. Okay? So, einige Stellen hier lesen. Seid ihr immer noch da? Römer 7, lese die ersten 4 Verse erstmal. Oder wisst ihr nicht, Brüder, ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Ja, vielleicht sollen wir hier in Klammern sagen, dass Paulus hier kein Eheseminar gibt, sondern er gebraucht die Ehe und das Gesetz der Ehe als ein Bild, ein Sinnbild für das Leben mit Gott. Okay? Und man kann nicht zu weit mit den Details gehen. Manchmal, ich denke, so wenn Paulus hören würde oder Jesus hören würde, was wir manchmal mit seinen Gleichnissen machen, da würde er sagen, eigentlich alles, was ich gemeint habe, ist, tue das nicht. Ja, aber wir machen eine große Geschichte daraus. Aber hier heißt es, dass die Frau, die verheiratete Frau, ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So, wir sind die Frau verheiratet mit dem Gesetz. Nur das Problem ist, dass das Gesetz ist gut. Paulus sagt das auch später. Das Problem ist nicht mit dem Gesetz, sondern das Problem ist mit uns. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist gerecht. Ja? Wie es hier in Vers 12 steht, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich. Also hier geht es um eine Öl- und Wassermischung. Das Gesetz ist gut, das Gesetz ist heilig, das Gesetz ist vollkommen, aber das Problem ist, das Gesetz ist geistlich und ich bin fleischlich. Wir sind nicht kompatibel. Das Gesetz ist in Ordnung, aber es ist, wenn du versuchst, mit Macintosh über IBM zu fahren, es geht nicht so gut. Macintosh ist viel zu minderwertig für IBM. Okay, so. Das ist nicht in der Bibel, aber Mann, wo ging die Salbung auf einmal? So hier geht es darum, dass wir nicht zupassend sind. Das Gesetz ist gut, aber ich bin nicht der Richtige für das Gesetz. Und das Gesetz kann nicht sterben. Gott hebt sein Gesetz nicht auf, und so, was er getan hat, ist das Gesetz oder der Mann ist nicht gestorben, sondern die Frau ist gestorben. Aber eine gestorbene Frau ist nicht nützlich, und so hat er die Frau auferweckt. Na, wie geschieht das? Okay, es heißt hier in Vers 4, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Okay? Hier heißt es nochmals, Befreiung durch das Kreuz ist die Antwort. Aber es ist nicht, dass wir tatsächlich gestorben sind, sondern durch den Leib Christi am Kreuz sind wir mit ihm gekreuzigt worden. Und genauso wie wir gesehen haben, dass unser alter Mensch gekreuzigt worden ist, so sind wir auch dem Gesetz gestorben. Dass wir dem Gesetz nicht mehr gehören. Das Gesetz herrscht nicht mehr über uns. Und das ist dasselbe Thema wie in Römer 6. In der Tat, Paulus hatte nicht Römer 6, Römer 7, Römer 8 geschrieben, sondern er hatte einen Brief geschrieben. Und das Thema fließt vom Anfang bis zum Ende. Und hier heißt es, wie in Römer 6, Vers 14, die Sünde wird nicht mehr über uns herrschen, denn wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Was sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade sind? Seid doch nicht so blöd. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. So hier geht es nochmals darum, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern wir sind unter der Gnade. Wie geschah das, dass wir jetzt von dem Gesetz losgebunden sind? Es geschah dadurch, dass wir mit Jesus an seinem Kreuz gestorben sind, und so sind wir dem Gesetz gestorben, dass das Gesetz nicht mehr der Herr ist über unserem Leben, sondern die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist der gute Herrscher. Okay? Ja. Hier heißt es, Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Okay? Das ist das Resultat von einem Leben im Fleisch. Nun, hier ist die Frage, was muss man tun, um im Fleisch zu leben? Nichts. Das tun wir automatisch. Deswegen sagte Paulus, als wir im Fleisch waren, wir sind geboren im Fleisch. Deswegen habe ich einmal über persönliche Erweckung in der Schule gesprochen und ich habe gesagt, vor ein paar Jahren habe ich Gott irgendwo so, habe ich gebetet und ich empfing das wirklich von Gott, dass es wirklich die Zeit vorbei ist, dass ich um persönliche Erweckung bitte, sondern ich sollte einfach erweckt werden. Und ich habe gedacht, es kam mir so, ich habe gebetet und auf einmal kam das Wort Gottes in mein Herz, Ich bin mit Christus, mein alter Mensch ist mit Christus gestorben. Alles, was ich brauche, um Gottes fürchtig zu leben in dieser Zeit, habe ich. Ich habe, die Gott gab mir die Kraft, das Leben. Ich habe ewiges Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Erweckung ist neue Belebung. Ich habe das Leben Gottes in mir. Und ich habe gesagt, also von nun an bin ich erweckt. Und dann habe ich in die Schule hineingesprochen und ich habe gesagt, ja, so jetzt ist die Zeit aufzuhören, Erweckung, 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 und jetzt ist die Zeit einfach zu leben in Erweckung. Und da kam ein zarter Seele zu mir und sagte, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht einfach in meine eigene Kraft tun. Das finde ich interessant. Das ist genau das, was ich nicht hier übermitteln möchte. Und das ist der Grund, wie gesagt, warum ich nicht gerne Römer 7 als eine Einheit mache. Weil, wie gesagt, das ist nicht das Ende der Bibel und das ist nicht das normale Christenleben. Der Endschluss von allem Gesagten und Gelehrten ist nicht. Ohne ihn können wir nichts machen. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen. Einen schönen Tag. Und erinnert euch, in eurer eigenen Kraft könnt ihr nichts machen. So wehet euch, wenn ihr etwas unternimmt. In eure eigene Kraft. Ich möchte sagen, alles, was wir nicht im Glauben tun, tun wir in unserer eigenen Kraft. Wir müssen uns nicht anstrengen, um in unserer eigenen Kraft etwas zu tun. Alles, was wir tun, unabhängig vom Glauben, tun wir in unserer eigenen Kraft. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, alles, was nicht im Glauben ist, Sünde. Warum? Weil das sind wir. Römer 7 ist das Gesetz. Römer 7 ist das Fleisch. Und das Gesetz und das Fleisch, die gehören zusammen. Wie wir gestern gehört haben, wir würden denken, dass der Mensch sich freuen würde, wenn wir sagen, wir sind von dem Gesetz losgemacht, aber der Mensch ist frustriert ohne das Gesetz. Weil das Fleisch, obwohl nicht kompatibel mit dem Gesetz, das Fleisch ist irgendwo überzeugt, ich kann das machen. Römer 7 ist quasi der alte Bund. Und der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund ist dies. Römer 7 ist der alte Bund, Römer 8 ist der neue Bund. In dem alten Bund gibt Gott uns die Gelegenheit zu beweisen, was wir tun können. Okay? Die Gesetzgebung ist, das Gesetz ist gegeben worden, der Anlass dafür ist, dass Israel als Pilotprogramm für uns, nicht weil sie schlechter sind als alle Menschen, sondern sie sind Gottes Pilotprogramm, sie sind einfach als Vertreter für die ganze Menschheit. Juden sind also typische Menschen. In der Tat, wenn du einen Jude fragst, was ist ein Jude? Ein Jude ist ein Mensch. Und wenn sie sagen Mensch, sie meinen Fleisch. Das ist, was sie meinen. Juden sind Fleisch. Und so, die Juden sind typische Menschen. Sie sind nicht schlechter, nicht besser als wir. Sie sind Vertreter für die ganze Menschheit. Und sie riefen zu Gott Gott soll uns zeigen, was er will, und wir werden es tun. Also diese Sache mit Beziehungen und alles, das ist ein bisschen unsicher. Ja. Gott soll uns einfach sagen, was er will, und das schaffen wir. Das machen wir. Gehe du, Mose, jeder, der Gott sieht, wird sterben. Gehe du, Mose, und gehe zu Gott und hole das ab für uns und dann komme und berichte uns, was will Gott, was fordert Gott von uns, und dann werden wir das tun. Sag Gott, wir machen alles, was er sagt. Kein Problem. Und ehe sie das Gesetz bekommen haben, haben sie schon gebrochen. So, der alte Bund ist Gottes Gelegenheit für uns, zu zeigen, was wir tun können. Und der neue Bund ist die Gelegenheit Gottes, zu zeigen, was er in uns tun kann. So, Römer 7 ist der alte Bund. Er lasst uns hier, Vers 14 habe ich gelesen, das Gesetz ist geistlich, ich bin fleischlich. Vers 18 ist ein Schlüsselvers. In meinem, Paulus sagt hier, das, die Art und Weise, wie er das sagt, ist sehr wichtig. Er sagt, und hier könnte man sagen, hier ist der Kernpunkt von dem Römerbrief. Hier ist das Kernargument. Das ist, was er wirklich hier rüberbringen will. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Okay? Das ist sehr wichtig, wie er das gesagt hat. Er hat nicht gesagt, in mir wohnt nichts Gutes. Sondern er hat gesagt, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. In anderen Worten, in mir, das ist in mir allein, unabhängig von Gott, ist nichts Gutes. Okay? Und dann sagt er in Vers 24, wer ich elende Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und ich finde das sehr, sehr interessant. Jetzt ist es nicht, was wird mich retten? Welches Prinzip? Ich habe an dem ersten Abend über Rezepttheologie gesprochen. Ja, also die Dinge, die Antworten, die wir haben müssen. Ich brauche eine Lösung. Und Menschen gehen zur Gemeinde und suchen eine Lösung. Gib mir einige Prinzipien. Und die werde ich werde die ausprobieren, sehen, ob es klappt. Paulus sagt nicht, welche Prinzipien können mich retten, sondern er sagt, wer wird mich retten? Ich brauche Hilfe von außerhalb mir selber. Ich habe entdeckt, dass in mir, das ist in meiner natürlichen Anlage, wohnt nichts Gutes. Okay, so hier geht es wiederum um Befreiung von den Banden des Gesetzes, die Schwachheit meines Fleisches offenbar. Okay, so lasst uns sehen, wie das Gesetz wirkt, um uns Menschen ans Ende unseres Selbst zu bringen, damit wir bereit sind, dass Jesus uns befreien kann. Okay? Das Gesetz wirkt erstens, damit ich weiß, was Sünde ist. Römer 7, Vers 7 sagt er, die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Wenn das Gesetz nicht gesagt hatte, wie Paulus hier sagte, lass dich nicht gelüsten, dann hätte ich nie davon gewusst. So, das Gesetz wirkt, damit ich weiß, was Sünde überhaupt ist. Damit ich eine Definition für Sünde habe. Das Gesetz ist Gottes Maßstab der Gerechtigkeit. Damit Gerechtigkeit nicht abstrakt bleibt und relativ bleibt, sondern absolut ist. Zweitens, um die Feindschaft der Sünde zu zeigen. Vers 8. Kommt ihr mit? Nicht. Doch. Damit die Gerechtigkeit nicht abstrakt ist, sondern konkret ist. Okay, zweitens, um die Feindschaft der Sünde zu zeigen. Vers 8. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Lust in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ja, das ist sehr interessant. Das Gesetz ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Lust in mir. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ja, die Sünde ist, wie sagt man das, dormant? Schlafend. Ja. Und das Gesetz weckt das Prinzip der Sünde. Und das ist auch vielleicht wichtig, hier zu wissen, dass wiederum, wenn Paulus den Begriff die Sünde benutzt hier in Römer 7, dann ist es nicht die Tat, sondern dieses Prinzip, dieses, was er später definiert, Gesetz der Sünde und des Todes. Okay? Die Sünde ist in mir als Prinzip, aber die Sünde wird nicht geweckt, bis ein Gebot kommt. Okay? Als ich ein kleines Kind war, meine Großmutter, sie hat immer Kuchen gebacken für mich und sie hat es für mich gebacken. Sie hat meinen Lieblingskuchen gebacken und sie hatte das in kleine Schnitte gemacht und auf dem niedrigsten Regal in den Kühlschrank gesetzt und sagte, wehe dir, wenn du was davon nimmst. Und dann ist sie weggegangen und ich war sofort dran. Das Gebot kam und die Sünde lebte auf und ich bin gestorben. Okay? Das ist, wie das wirkt. Jedes Mal, wenn ich höre, du sollst nicht, da alles, was in mir ist, Ich wollte jemanden zum Bahnhof bringen, einmal, und es war kurz vor dem Abendbrot, und meine Frau sagte mir, ist nichts unterwegs. Warum hat sie das gesagt? Ja? Das hat mich beschäftigt, den ganzen Weg. Und es war, wie gesagt, beinahe Abendbrot, und sie hatte... Wir wollten etwas Schönes zusammen essen und war ein freier Abend und ich wollte jemanden zum Bahnhof bringen. Das war alles. Dann hat sie gesagt, ist nichts unterwegs. Und das Gebot kam, die Sünde lebte auf. Und jetzt alles. Ich habe so Hunger gehabt. Die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Nun, eigentlich wäre ich nie auf diesen Gedanken gekommen, etwas unterwegs zu essen. Ich meine, stell dir vor, ich bringe jemanden zum Bahnhof, ja, und ich sage, kannst du ein paar Minuten warten, ich muss unbedingt etwas essen. Ja. Sein Zug muss fahren, aber also kannst du einfach bitte warten. Es könnte sein, dass wir deinen Zug verpassen, aber ich muss unbedingt etwas essen. Ich habe wahnsinnig Hunger. Selbst wenn das der Fall wäre, dann, ich glaube, ich würde das nicht tun. Ne? Aber ich muss sagen, also wir sind an McDonald's vorbeigefahren. Pommesbude. Ich habe noch nie so viel, ich habe nie wirklich registriert, wie viele Essmöglichkeiten von unserem Haus bis zum Bahnhof es wirklich gibt. So, was geschah? Ohne das Gesetz, die Sünde war da, aber die war tot. Das Gesetz wirkt so, dass die Sünde auflebt und Sünde bloßgestellt wird. Diese Rebellion in mir wird bloßgestellt durch das Gesetz. So, das ist, was Paulus sagte in Römer 5, wo er sagte, das Gesetz ist daneben hinzugekommen, damit die Sünde überströmend sei. Damit die Sünde im Überfluss sei, damit wirklich der einzige Weg, wie diese Sache behandelt werden kann, ist, wenn sie bloßgestellt wird. Und zwar im Überfluss. Explosion. Gott hat keine Angst vor einer Explosion. Das Gesetz kommt und dann fängt der Kampf an. Okay. Als meine jüngste Tochter klein war, da hatte sie hatte Fieber gehabt und sie wollte nichts trinken. Sie musste unbedingt etwas trinken und sie wollte nichts. Du sagst ihr, meine erste Tochter, du musst ihr nur etwas sagen und sie hat das gleich getan, aber meine zweite Tochter, je mehr du ihr gebietest, desto mehr. Ja, hab ich gesagt, Joy, trink etwas. Nein. Joy, du musst etwas trinken. Joy, das wird dir helfen. So, ich habe gesagt, okay, alles klar. Ein paar Minuten gewartet und dann habe ich gesagt, dann gehe ich zu dem Kühlschrank, habe ich ein Glas Apfelsaft eingegossen und ich habe gesagt, Joy, ich muss rausgehen, das ist mein Saft. Und trinke nichts davon. Und sie sagte, doch. Ich sagte, nein, Joy, du darfst das nicht trinken. Und dann konnte ich das sehen, ja, alles, was in ihr war. Ja. Das Gebot, die eins war die Sünde tot, das Gebot ist gekommen, die Sünde lebte auf und man konnte das förmlich riechen. Ja. Und so, da sagte ihr, okay, Joy, also wenn du versprichst, dass du brav sein wirst, dann kannst du das trinken. So. Wirst du versprechen, dass du brav sein wirst? Ja. Okay, du darfst etwas nehmen. Und dann hat sie das alles aufgegossen, ausgetrunken. Ja, so, dann habe ich gesagt, wirst du noch mehr haben? Ja. Und dann hat sie eine Menge getrunken. Ja, so, die Sünde ist da. Und hier in Römer 8, Vers 7, die Bibel sagt, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Die Gesinnung, wie wir denken, in unserem natürlichen Denken ist Feindschaft gegen Gott. Das muss ans Licht kommen. Und wie kommt das ans Licht? Durch das Gesetz. Okay? Drittens, um uns zum Tod zu bringen. Vers 9. Ich aber lebte ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. So, das Gebot kam, wie bei dem letzten, das Gebot kam und das Gesetz lebte, die Sünde lebte, oder ich lebte, hier heißt es, ohne das Gesetz, aber sobald das Gebot kam, die Sünde lebte auf. Ja, ähnlich wie das andere. Okay, eins wusste ich nichts vom Recht Gottes an mir. Ich war, wie Paulus sagt in Römer 6, Vers 20, ein Freier gegenüber der Gerechtigkeit. Aber dann kommt das Wort Gottes und etwas in mir lebt auf. So eine, alles was ich brauche, um Rebellion in mir ans Licht zu bringen, ist Autorität über mir. Und wenn ich jemanden habe, der mir was sagt, dann merke ich, boah, da ist ein Kampf da drin. Ja, ich bin in den 60er Jahren groß geworden und ein Produkt der Hippie-Bewegung gewesen und auch die ganze Berkeley-Rebellion. Habe alles mitgemacht und war rebellisch bis zum geht nicht mehr. Ich ging in die Armee einfach, um mein Leben zu retten von den Drogen und konnte nicht in die Armee rein und da brauchte man nicht viele Erforderungen, um reinzukommen. Also es war ein ziemlich niedriger Maßstab und konnte trotzdem nicht in die Armee kommen. Aber die Marines haben mich aufgenommen. Und ich ging in den Marines. Nun, Marines sind Elitensoldaten von Amerika. Und sie haben damals eine Werbung gehabt: Wir suchen einige gute Männer. Ja. Wir suchen nur einige gute Männer, hieß die Werbung. Ja. Und nach dem dritten Mal, wo ich von der Armee abgelehnt wurde, da hat der von den Marines hat mir gesagt, ich kann dich heute Abend in den Marines einreihen. Und ich habe gesagt, ich dachte, ihr sucht einige gute Männer. Und er sagte, ja, und die haben wir, und der Rest sind Typen wie du. Und tatsächlich, das war wirklich die Wahrheit, sie haben einige gute Männer. Ich habe die Werbung später verstanden, wir suchen nur einige gute Männer, ja? Weil sie keine hatten. Ja? Und so, die waren alle, wie gesagt, die waren alle Typen wie ich. Aber ich glaube, ich war noch schlimmer als die alle. Und ich kam zum Beispiel morgens zur Inspektion. Manchmal, und in den Marines, das musst du verstehen, sie legen sehr viel Wert auf Aussehen. Ja? Und ich kam mal zu der Inspektion ohne Gürtel. Und das ist Lästerung. Ja. Und da kam ich einmal in normalen Schuhen. Warum habe ich das getan? Ich habe das nicht getan, weil ich etwas gegen die Stiefel hatte, sondern ich war rebellisch. Und das war für mich ein Prinzip. Ich war rebellisch bis zum Gegenmehr und dann habe ich mich bekehrt. Und ich kam in eine Gemeinde unter starker Leiterschaft. Und das war interessant. Dieser arme Pastor, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Ja. Als er mit mir gebetet hatte, dass ich mich bekehre. Oh Mann, da fing für ihn der Spaß an. Aber für uns beiden. Ja. Und ich habe endlich meinesgleichen getroffen. Ja. Dieser Mann war wirklich eine sehr starke Hand in meinem Leben. Und alles, was rebellisch in mir war, ist aufgestanden. Aber es hat mein Leben gerettet. Ja? Und ich bin dankbar für diese Zeit. Aber ohne diesen Mann, der wirklich gesagt hat, nein, das geht nicht. Das ist der Mann, wo ich geraucht habe, als Christ, da kam er zu mir, sagte, er wollte mit mir sprechen. Ich kam in sein Büro und er hat gemerkt, er hat gesagt, ich habe gemerkt, du bist deprimiert, es geht dir nicht gut, bist niedergeschlagen. Ich habe gesagt, nun kann ich aufhören zu rauchen. Ja? So, ich bin zu einigen Christen gegangen und sie haben mir gesagt, ach, mach dir keine Sorgen darüber. Sie haben mich gestreichelt, ja, und gesagt, der Heilige Geist macht das schon. Ja. Und meine Erfahrung war, dass der Heilige Geist das nicht gemacht hat, weil der Heilige Geist hat nicht geraucht. Er konnte nicht aufhören zu rauchen. So, der Heilige Geist machte das nicht. Und ich habe weiter geraucht und das hat mich wirklich also beschäftigt. Und ich kam zu ihm und ich sagte, ich kann nicht aufhören zu rauchen. Und er guckte mich an, zeigte seinen Finger auf mich. Sein Finger war so lang. Ja. Und seine Augen, ja. Und er sagte mir einfach, klipp und klar, du musst aufhören. Das ist Autorität, oder? Er sagte mir, du musst aufhören. Ja, jemand kam zu mir einmal und sagte, kann ich rauchen und immer noch in den Himmel kommen? Ich habe gesagt, umso schneller. Und dann diese Person ging weg, kam am nächsten Tag, ja, sagte, bist du sicher, dass es okay ist mit Gott, wenn ich rauche? Ich habe gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ja, offensichtlich hat etwas ihn beschäftigt. Ne? Aber dieser Mann, der hat mir einfach gesagt, du musst aufhören zu rauchen. Ich war in einer Abendbibelschule zu der Zeit und er sagte, wenn du nicht aufhörst zu rauchen, dann darfst du nicht in der Schule sein. Ganz klar. Und für mich in dem Moment war es eine Entscheidung, nicht zwischen Rauchen und Bibelschule, sondern Jesus hat zu mir gesagt, bis jetzt geht es so, aber von nun an geht es nur noch so. Ich habe in diesem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, die für immer geblieben ist. Wir haben nicht einmal gegen Versuchung gekämpft, es war fertig. Ich kann mich noch erinnern, wo ich aus seinem Büro rausging in den Unterricht. Und ich habe kein Wort vom Unterricht gehört. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, ich habe aufgehört zu rauchen. Es ist nichts ausgefahren, da ist nichts geheilt worden. Es war einfach so Autorität über meinem Leben. Jemand hat es gewagt. Meine Eltern haben es nie gewagt. Meine Lehrer haben es nie gewagt. Aber jemand hat es gewagt, in mein Leben hineinzusprechen und Autorität dazustehen. Das hat mein Leben gerettet. Halleluja. Okay, so. Vers 10. Wir sind immer noch bei dem dritten Punkt. Vers 10. Das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Das Gebot, das zum Leben gegeben, okay? Gott hat uns sein Gebot nicht gegeben, um uns zu töten, sondern sein Gebot ist Leben. Okay? Aber hier heißt es, gerade das erwies sich mir zum Tod. Weil ich konnte das nicht tun. Okay? Und du siehst wirklich, dass dieser Mensch, wie er gesagt hat, gestorben ist durch dieses Gebot. Dass die Sünde lebte auf und alle seine Mühe und alle seine Anstrengung einfach gestorben. Okay, viertens, um die Sündhaftigkeit der Sünde zu zeigen, Verse 12 und 13. Seid ihr noch da? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und dann in Vers 13 heißt es, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Okay? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz kommt und zeigt, wie überaus sündig die Sünde ist. Okay? Hier heißt es, dass die Sünde erscheint als Sünde durch die Heiligkeit Gottes. Okay? Genau wie Jesaja, der in den Himmel hinaufgenommen wurde in seine Vision. Er kam in den Himmel, Jesaja 6, und er sieht Gott in alle seine Herrlichkeit und Heiligkeit. Und auf einmal sagt er, wehe mir, ich bin verloren. Ja. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Woher hatte er diese Information? Durch diese Konfrontation mit der Heiligkeit Gottes. So das Gesetz in seine Heiligkeit zeigt uns, wie überaus sündig die Sünde ist. Na, niemand, es war nicht, dass Jesaja da in den Himmel gekommen ist und hatte den Herrn gesehen und fing an, den Herrn anzubeten. All die Engel und alle die verstorbenen Heiligen, ja, sie sind alle da vor dem Thron Gottes und beten Gott an, und auf einmal, was ist das? Und dann sehen sie Jesaja. Ja? Wehe dir, du bist verloren. Ja? Und es war nicht Gott. Ja? Jesaja kam da und Gott sagte, wehe dir, du bist verloren. Wenn Gott das sagt, dann sind wir wirklich verloren. Aber die Erkenntnis ist gekommen durch diese Konfrontation mit dem Gesetz, mit der Heiligkeit Gottes. Ich weiß, wo ich noch in meinem ersten Bibelschuljahr, da haben wir eine Lehrerin aus Neuseeland, die als Gastlehrerin gekommen ist. Viele von euch kennen John Dawson, sein Buch, wie heißt das? Eure Städte für Gott einnehmen. Seine Mutter war die Peitsche Gottes in meinem Leben. Ja. Ich kam zum Unterricht mit Furcht und Zittern. Das ist wirklich wahr. Ja. Und sie hat von Sonntag bis Freitag gesprochen. Ja. Und morgens und abends. Und morgens war sie begrenzt, eine Stunde, aber abends durfte sie so lange sprechen, wie sie wollte. Und manchmal, sie hatte eineinhalb Stunden gepredigt, und wo Joy Dawson gepredigt hatte, waren keine Witze, keine Illustrationen, nur das Wort Gottes. Boom. Die Standard Gottes. Boom. So ist Gott. So sollst du auch sein. Ja. Und sie hat eineinhalb Stunden, ja, gedonnert. Diese kleine, hübsche Großmutter hat uns alle niedergelegt. Eineinhalb Stunden. Und dann hat sie gesagt, in ihre weibliche Stimme hat sie gesagt, und jetzt wollen wir beten, ob der Herr will, dass ich aufhöre oder weitergehe. Bete mit mir, Schüler. Ja. Und sie hat gebetet und wir alle, oh Gott, nein. Gott, nein. Bitte nein, nicht. Gott, nein. Das ist es. Wir haben es gehört. Es ist gut. Wir verstehen schon. Ja. Bitte nicht. Und dann, ohne Ausnahme, hat sie immer gesagt, der Herr hat gesagt, ich sollte weitergehen. Ja. Wir sagten, wirklich, Gott, hast du das wirklich gesagt? Weil wir waren fertig. Wir waren fertig. Und sie hat am Sonntag über die Sünde von Eifersucht gesprochen. Volltreffer, die habe ich gehabt. Ja. Und dann hat sie über Ärger gesprochen. Die habe ich gehabt. Und dann hat sie über Neid gesprochen. Die habe ich gehabt. Und dann über Egoismus. Und den habe ich gehabt. Und dann hat sie über humanistische Prägung der Einstellung. Die habe ich gehabt. Und dann am Freitag über die Furcht des Herrn. Die habe ich nicht gehabt. Immer so. Da saß ich da im Unterricht und nach dem Unterricht gingen wir alle und niemand hat ein Wort gesagt. Ja, wir gingen alle schweigend zu unseren Arbeitsbereichen. Ja. Und eines Abends, da bin ich spazieren gegangen, habe gebetet und ich habe gesagt, Gott, ich bin, was für ein Christ bin ich? Ja. Ich bin total verloren. Ja. Total verloren. Und Gott hat wirklich ein Werk in mir in dieser Zeit getan. Das wäre nie geschehen, wenn ich nicht wirklich ständig konfrontiert wurde mit seinem Maßstab. Der Grund, warum so viele Christen in ihre eigene Kraft leben, ist, weil ihr Maßstab so niedrig ist. Ja. Sie merken, Gottes Maßstab schaffen sie nicht. Und so, was sie tun, sie erniedrigen den Maßstab, damit es ihnen kompatibel ist. Aber das geht nicht. Wie Peter gesagt hat, im Neuen Testament wird der Maßstab nicht erniedrigt, sondern erhöht. Jesus sagte seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, da waren die Jünger froh. Preis dem Herrn, das alte Gebot haben wir nicht schaffen können. Liebe deinen Nächsten. Das war unmöglich. Vielleicht wird er das jetzt aufheben. Und er hat es höher gesetzt. Er sagte, liebe einander, wie ich euch geliebt habe. Noch höher. So, wir können Gottes Maßstab nicht erniedrigen auf unser Niveau, damit wir ein gutes Selbstbild haben können. Sondern wir müssen unser Selbstbild erstmal an das Kreuz sagen, ich schaffe nichts in meine eigene Kraft. Das macht uns ein Kandidat für die Kraft Gottes. Ohne dass wir total verzweifelt sind in unserer eigenen Kraft, können wir nie in der Kraft Gottes leben. Aber Gott möchte nicht, dass wir aufhören mit der Verzweiflung. Und das ist, wo viele Christen bleiben. Genau wie wir gesehen haben in Römer 5, obwohl es nicht Paulus seine Absicht war, zu betonen, dass wir total verloren sind in Adam. Das ist sehr oft, was gepredigt wird und nicht, dass viel mehr wird nicht gepredigt. Das viel mehr in Christus. Okay? So, auch hier, seine Absicht ist nicht, um uns zu zeigen, also ihr seid alle hoffnungslos und vergesst es, ihr werdet nie was taugen, ihr seid alle verloren und ihr werdet niedergeschlagen, bis Jesus kommt. Ja. So, die einzige Hoffnung, die ihr habt, ist einfach, bleibt dabei. Ja, Zähne zusammenknirschen und vorwärts gehen und bleib dabei, bis Jesus kommt. Wenn Jesus kommt, dann ist alles in Ordnung. Aber das ist nicht seine Botschaft hier, sondern seine Botschaft ist ganz anders. Und das ist das Letzte, was das Gesetz tut in unserem Leben. Es bereitet uns für den Geist Gottes. Es bereitet uns, das Gesetz, der alte Bund, bereitet uns für den neuen Bund. Das ist der Grund, warum Gott erstmal den alten Bund gegeben hat und dann den neuen Bund. Weil wenn er uns gleich den neuen Bund gegeben hätten, dann dann hätten wir das nicht wirklich schätzen können. Und das ist der Grund, warum, obwohl Römer 7 ist nicht das normale Christenleben, es ist normal für Christen, mindestens eine Zeit da zu leben, weil wir müssen wirklich vertraut werden mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Mitteln. Wir müssen wirklich zu dieser Hilflosigkeit des Todes gebracht werden. Wo Paulus sagte, Sünde bewirkt mir den Tod. Vers 14, ich bin ein Sklave unter die Sünde verkauft. Vers 18, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Vers 15, was ich hasse, das übe ich aus. Jemand hat mir als neuer Christ gesagt, du hast die Sünde nicht. Das Problem ist, dass du die Sünde nicht hast. Du musst die Sünde hassen. Hier sagt Paulus, ich hasse die Sünde. Hier ist etwas, das ist, wo ich bin, ich komme zum Schluss hier. Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. In meinen Augen, das wäre ein guter Platz für Paulus zu sagen, Amen. Aber das hat er nicht gemacht. Und der nächste Vers scheint mir so antiklimatisch zu sein. Wirklich, hier, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, mit Aufrufszeichen da. Und dann. Also, diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. See you next Sunday. Ja. Das ist eine Zusammenfassung hier. Jesus Christus, ich danke Gott durch Jesus Christus. Er hat mich gerettet von diesem Leib des Todes. Aber mit dem Fleisch werde ich immer. Deswegen die Botschaft in Römer 8 ist, der Wandel in dem Geist oder von dem Geist aus. Und die Botschaft in Römer 7 ist, der Wandel im Fleisch. Der Wandel im Fleisch wird immer Versagen sein. Immer. Okay? Mit dem Sinn oder mit dem Verstand diene ich Gottes Gesetz. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich finde Gottes Gesetz total vernünftig. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, das zu tun, falle ich auf die Nase. In meine eigene Kraft. Ja, das ist eine Zusammenfassung. Und dann in Kapitel 8 sehen wir, wie Gott gewirkt hat, dass wir nicht nur ein Gesetz außerhalb von uns haben, das sagt uns, wie wir leben sollen, sondern er hatte uns befreit von der Herrschaft dieses Gesetzes und er hatte uns seinen Geist gegeben, damit wir nicht gesetzlos leben, sondern damit die Rechtsforderungen des Gesetzes in unserem Leben erfüllt werden. Amen. 15 Minuten Pause.